Guten Morgen zusammen zur zweiten Vorlesung Lineare Algebra. Übungsblätter habe ich mitgebracht. Die sollten überall durchgegangen sein oder zumindest zirkulieren. Das habe ich jetzt so zum ersten Übungsblatt gemacht. Es steht drauf, unter welcher Adresse, die Adresse der Homepage, sich das Übungsblatt im Internet befindet. Ab sofort werde ich normalerweise kein Übungsblatt mehr austeilen. Ich denke, jeder ist schnell in der Lage, zu Hause oder sonst wo, sich ein Übungsblatt herunterzuladen und auszudrucken. Abgabe ist jeweils eine Woche später. Ich hoffe und habe bereits letztes Mal angeregt, um zahlreiche Abgaben und Beteiligung an den Übungsblättern. Ansonsten inhaltlich, was war letztes Mal passiert? Nicht viel. Vokabeln zuletzt zum Thema Abbildungen, die Begriffe Injektiv, Surjektiv und Bijektiv und eine Kleinigkeit zum Thema Abbildungen wollte ich noch ergänzen, nämlich die Tatsache, dass man Abbildungen verketten kann. Verketten oder hintereinander ausführen. Das heißt, wenn ich zwei Abbildungen habe, die eine F, die geht von A nach B und die zweite Abbildung, die geht von B nach C, A, B und C Mengen. Dann kann ich die Abbildung hintereinander ausführen oder verketten und bekomme eine Abbildung von A nach C. Der eigentliche Grund, weswegen ich über diese ziemlich offensichtliche Geschichte spreche, ist, wie schreibe ich die Verkettung? Verkettung oder Hintereinanderausführung bezeichne ich mit einem kleinen Kringel und ich werde sagen G Kreis F, G nach F gelesen. Und bei der ganzen Geschichte kauft man sich immer einen Vor- und Nachteil ein. Denn ein Vorteil dieser Schreibweise ist, dass G nach F angewandt auf ein Element A, welches in der Menge A drin liegt, wenn ich das in der Schreibweise verwende, naja, was kann ich tun? Ich kann auf A die Abbildung F loslassen, dann bin ich in der Menge B und dann kann ich die Abbildung G loslassen. Dann bin ich in der Menge C und habe so eine Abbildung von da nach da konstruiert. Also mit der Schreibweise meine ich diese Verkettung, also diese Hintereinanderausführung. Das ist natürlich ganz suggestiv, das ist nur wie so ein Klammern umsortieren. Hat aber natürlich den Nachteil, dass die Abbildung, die zuerst ausgeführt wird, an zweiter Stelle in der Verkettung steht. Also ich Abbildung, die zuerst ausgeführt wird, steht an zweiter Stelle. Oder im zweiten Argument. Des Zeichens Kringel. Kringel wie Verkettung, wie hintereinander Ausführung. Ja?
Sind solche Verkettungen auch mit mehr als zwei Abbildungen möglich?
Natürlich, also wenn ich...
Wo steht dann das erste? Steht es dann in der letzten, ganz in der letzten Stelle?
Das erste steht dann ganz an der letzten Stelle. Also eine Verkettung von drei Abbildungen, naja, a priori weiß ich nicht, was das ist, aber das ist eine Verkettung von einer mit einer Verkettung von noch einer und noch einer. Also auf diese Art und Weise kann ich das sukzessive hintereinander schreiben. Guter Punkt ist, was man sich immer merken sollte, ist, Verkettungen von Abbildungen sind assoziativ. Assoziativ. Das heißt, wenn ich noch eine weitere Abbildung habe, F und G und H eine weitere Abbildung. Die geht von der Menge C nach D. Abbildungen. Dann gilt immer, und zwar per Definition, was könnte ich machen? Also ich kann natürlich G-Kreis F bilden, das hatten wir gerade eben. Und ich kann H-Kreis G Verkettungen bilden. Das sind Verkettungen von zwei Abbildungen und hier passen jeweils sozusagen die Definitions- und Bildbereiche ineinander überein. Die Abbildung G, die bildet nach C ab und dann kann ich H anschließend anwenden, weil es in C losgeht. Und diese Abbildung, die ich so bekommen habe, ich mache Klammern drum, um festzuhalten, dass es sich um eine Abbildung handelt. Die Abbildung hier, die geht von A nach C. Und auf C, dann kann ich anschließend das H drauf loslassen. Und die Abbildung hier geht von B nach D. Dann kann ich also hier F davor schalten. Und das sind jetzt beides Abbildungen. Die gehen von A los und enden in D. Und ich behaupte, das ist das Gleiche. Die beiden Abbildungen sind die gleichen. Und das ist das, was Assoziativität von Abbildungen bedeutet. Und warum? Denn für alle A in A gilt, naja, was ist das hier? Die Abbildung hier, da muss ich erst G-Kreis F auf H, denn okay, ein bisschen schwungvoll, ich übe noch. Denn auf der linken Seite G-Kreis F und dann H angewandt auf ein Element A, dann muss ich erst G-Kreis F auf A loslassen. G-Kreis F auf A losgelassen ist natürlich G von F von A. Das ist genau das, was wir da oben irgendwo mal hingeschrieben haben. Und jetzt muss ich H drauf loslassen. Das ist H auf das Ganze losgelassen. Und auf der, wenn ich mir das andersrum betrachte, H-Kreis G von, das ist natürlich das gleiche wie H-Kreis G angewandt auf das Element F von A. Und das ist natürlich nichts anderes als H-Kreis G, Kreis F, angewandt auf das Element von A. Da passiert nichts Spannendes, ich sortiere nur die Klammern um und im Wesentlichen wende ich die Abbildung F, G und H in allen Fällen, egal wie ich geklammert habe, in der einzigen Reihenfolge an, in der ich die Abbildungen, so wie ich das hier hingeschrieben habe, überhaupt nur anwenden kann. Okay, ich denke, an der Stelle ist niemand überrascht. Und es ist das Ende des allerersten Kapitels über Abbildungen und so ein bisschen Mengen, Allgemeines und Vokabeln. Und der zweite Abschnitt, der im Skript mit Gruppen, Ringe und Körper bezeichnet ist, der hat zum Ziel, axiomatisch zu fassen, was die Zahlen, mit denen wir schon immer gerechnet haben, eigentlich sind. Und das Einfachste sind zunächst einmal Gruppen und Ringe und Körper sind haben noch mehr zusätzliche Eigenschaften. Und was ist eine Gruppe? Eine Gruppe ist einfach, wir denken mal an die ganzen Zahlen. Die Eigenschaften, wir modellieren die Eigenschaften der ganzen Zahlen. Zusammen mit der Addition. Ich könnte jetzt ins Publikum fragen, naja, welche Eigenschaften kennt ihr von der Addition auf den ganzen Zahlen und wahrscheinlich kämen im Wesentlichen alle diejenigen, die ich jetzt listen möchte, auch irgendwie mal an, aber vermutlich in der Reihenfolge, wie ich sie nicht gebrauchen kann. Deswegen gebe ich es einfach mal der Reihe nach an. Und manche werden vielleicht auch gar nicht kommen, denn sie sind so trivial, dass sie vermutlich jeder stillschweigend eh angenommen hätte. Bitteschön. Das kann ich umkippen. Also verschieben, da hängen so viele Kabel dran. Kannst du auch wegtragen, vielleicht geht das auch. Okay. Also. Ich versuche da ein bisschen Platz zu lassen, um das Ganze irgendwie konzeptionell aufzubauen. Was ist Plus eigentlich? Plus ist eine Verknüpfung, Addition. Was macht die? Na, die addiert. Was macht die wirklich? Die nimmt zwei Zahlen und spuckt eine Zahl aus. Das ist eine Abbildung. Zwei Zahlen, das ist ein Element des kartesischen Produkts von Z mit sich selber. Total hochtrabend gesprochen, aber das ist das, was wir sozusagen, was eigentlich dahinter steht. Plus ist eine Abbildung, die nimmt ein Element des kartesischen Produkts mit sich selber und spuckt wieder eine ganze Zahl aus. Das ist also eine Verknüpfung. Verknüpfung ist eine Abbildung. Also eine Verknüpfung ist allgemein eine Abbildung vom zweifachen, also vom kartesischen Produkt einer Menge mit sich selber in die Menge selbst. Von Hempel, Kreuz Hempel nach Hempel. Solche Abbildungen wollen wir Verknüpfungen nennen. Wir verknüpfen zwei Elemente und produzieren wieder ein Element. Naja, welche Eigenschaften hat diese Verknüpfung? Eine Eigenschaft, die wir da oben schon mal angesprochen haben, ist die Assoziativität und die gilt auch hier. Assoziativität bedeutet, dass A plus B und dann C dazu addiert, das gleiche ist wie A plus B plus C. Und das Ganze für wirklich jede ganze Zahl, also für alle Elemente A, B und C in der Menge der ganzen Zahlen, also für alle ganzen Zahlen gilt die übliche Assoziativregel. Kurz gesprochen, ich darf umklammern. So, jetzt gucke ich mal, ob ich es irgendwie schaffe, drei Tafeln hier sichtbar zu machen. Bitte? Da hinten ist ein Stock, das ist schon mal eine gute Eigenschaft, aber das reicht noch nicht. Dankeschön. Vielleicht kann ich da hinten schreiben. So, also Assoziativität ist sicherlich eine Eigenschaft, die die ganzen Zahlen haben. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Welches ist das besonderste Element der ganzen Zahlen? Das ausgezeichnetste und ulkigste Element überhaupt? Das ist die Null. Denn die Null macht nichts. Also N wie neutrales Element. Wie will ich es formulieren? Für alle ganzen Zahlen gilt, worum will ich die Null hinschreiben? Null plus die ganze Zahl a ist wieder die eben vorgegebene ganze Zahl a. Natürlich ist es auch gleich a plus 0. Aber wir werden gleich sehen, dass ich das gar nicht sozusagen explizit erwähnen will, sondern irgendwie gleich als Folgerung aus den anderen Beobachtungen herleiten will. Was weiß ich sonst noch? Naja, außer dem Plus gibt es auch noch Minus bei den ganzen Zahlen. Was ist Minus? Minus ist das Inverse von Plus. Das macht Plus wieder rückgängig. Also ich formuliere das als Eigenschaft I wie Inverses. Es gibt eine Abbildung Minus. Ja, die Abbildung ist Minus, die geht von Z nach Z und die schickt die ganze Zahl auf die negative ganze Zahl, die geht auf die Minus, also 5 auf Minus 5 und mit der Eigenschaft, was hat Minus mit 0 zu tun? 5 plus Minus 5 gibt 0. Das schreibe ich jetzt hier hin. Also ist a plus minus a gleich 0. Ah, Entschuldigung, das ist natürlich, ich will es konsequent so rum machen. Minus 5 plus 5 ist natürlich genauso 0, aber ich will diese Eigenschaft protokollieren. Und das Ganze wieder, zur Übung mal den Allquantor verwendet, gilt für alle ganzen Zahlen. Und schließlich gibt es noch eine Eigenschaft von den ganzen Zahlen, dass ich nämlich die Reihenfolge der Argumente vertauschen kann. Es gilt a plus b gleich b plus a für alle a und b ganzen Zahlen. Gut, sicherlich könnte man daraus noch mehr Eigenschaften von den ganzen Zahlen von Plus und von Mal nennen. Aber ich werde implizit behaupten, dass alle Eigenschaften, die jetzt hier wohl noch so genannt werden und die gültig sind von den, für die Addition auf den ganzen Zahlen, Konsequenzen dieser Eigenschaften sind. Und auf sehr formalem Weg, und das werden wir gleich tatsächlich mal vorexerzieren. Aber jetzt mache ich den Begriff eigentlich abstrakt. Da hinten ist eine Frage. Nochmal.
Ist das neutrale Element auch eine Abbildung?
Das neutrale Element ist ein Element. Das heißt, es ist keine Abbildung. Also eine Menge hat Elemente und zwischen zwei Mengen gibt es Abbildungen. Die Abbildung Minus ist eine Abbildung. Die nimmt ein Element hier, 5, und produziert wieder ein Element aus der Menge, Minus 5. Und 0 ist einfach ein Element. Null plus a gleich a ist eine Aussage über Elemente, über die Abbildung plus und die Elemente 0 und a. Gut, jetzt mache ich das, was an der Tafel total toll ist, aber beim Mitschreiben total unbeliebt. Ich streiche durch und formuliere nochmal das Ganze eigentlich abstrakt. Das heißt, Definition von einer Gruppe die nenne ich G, und die Verknüpfungszeichen bekommt jetzt irgendwie so ein Objekt Stern, da ist noch eine Frage, ja? Was soll die Abbildung sein? Plus ist eine Abbildung. Ja. Was ist eine Abbildung? Die Rechnung ist so ein Ding, so eine Rechnung hat man als Aussage bezeichnet. Das ist eine gültige Aussage über ganze Zahlen. Über eine gültige Aussage über ganze Zahlen und die Abbildung, also die Verknüpfung plus. Ich glaube, da ist ein Vokabelproblem, auf dem ich jetzt sozusagen nicht länger beharren möchte, vielleicht am Ende der Vorlesung. Also eine Gruppe, die nenne ich abstrakt, das ist eine Menge G, eine Menge G und eine Verknüpfung. Und eine Verknüpfung, die ist natürlich, wie ich jetzt sozusagen hier an der Tafel demonstriere, modelliert auf dem, was auf den ganzen Zahlen ist. Aber ich nenne mal das mit so einem Sternchen ganz bewusst, um das von Plus und von dem üblichen Malzeichen zu unterscheiden, nehme ich hier mal einfach das Sternchen. Und dieses Sternchen soll auch eine Verknüpfung sein. Und jetzt werde ich ganz konsequent überall, wo Z stand, ein G hinschreiben. Das ist eine Verknüpfung von der Menge G, die mal irgendwann unsere Gruppe werden soll, mit den es ist eine Verknüpfung von G kreuz G, von dem kartesischen Produkt von G nach G selber, mit den Eigenschaften, dass für alle Elemente in der Gruppe gilt, naja, die Assoziativität. Bitte? Da sollten auch Sternchen hin, danke. Da muss ich alle Plus durch Sternchen ersetzen. Aha. So. Genau. Dann muss ich jetzt natürlich irgendwie sagen, was ist eigentlich 0? Das heißt, hier muss ich irgendwie noch einfügen, es gibt ein neutrales Element. Und das neutrale Element, naja, das ist sowas wie E wie Einheit oder. Das heißt halt irgendwie manchmal E und manchmal N. Ich werde es mal E nennen. So dass für alle A in der Gruppe gilt, dieses neutrale Element gesternt mit diesem beliebigen Gruppenelement ist das eben jenes beliebige Gruppenelement. Und im Endeffekt werden wir zeigen, dass auch diese Tatsache gilt, aber ich will sie a priori nicht fordern. Ich werde nachher irgendwie sehen, dass das tatsächlich eine Konsequenz sein wird. Und weiter, es gibt eine Abbildung, die nenne ich mal Inverses, deswegen kriegt ihr das Zeichen I, damit man nicht sofort zunächst einmal den ja, das von den Z-Situationen wenigstens im Zeichen richtig unterscheiden kann. Die geht von G nach G mit der Eigenschaft, dass für alle Elemente in der Gruppe gilt, dass das Inverse von dem Element A gesternt mit dem Element A, na eben jetzt ist es das neutrale Element ist. Das heißt, die Eigenschaften, dass wir eine Verknüpfung haben, die assoziativ ist, es ein neutrales Element gibt und dass es eine Abbildung Inverses gibt, die sind Teil dessen, was ich eine Gruppe nennen will. Ja?
Also, wenn ich die Verknüpfung spezifisch machen würde und ich würde sie als Division betrachten, dann wäre sie keine Gruppe?
Hängt von der Menge ab, möglicherweise nicht. Ich mache gleich Beispiele. Etwas Gemach, wenn sozusagen was Beispiele und was nicht Beispiele sind. Hier kann man sozusagen einen kleinen Gedankenstrich ziehen und die Eigenschaft der Kommutativität gleich will ich als Zusatzeigenschaft notieren. Gilt zudem die Eigenschaft K, also gilt zudem, dass ich die Argumente bei der Operation Stern vertauschen kann, so heißt G eine Kommutative. Kommutative, weil das das Kommutativgesetz ist, Kommutare, ich kann die Argumente vertauschen. Oder es heißt, oder manchmal auch Abelsche Gruppe, weil der gute Nils Hendrik Abel, dessen Name sogar heutzutage klein geschrieben wird, den Dingern eben den Namen gegeben hat. Also die Begriffe kommutative Gruppe und Abelsche Gruppe sind synonym und bedeuten, dass zusätzlich eben das Kommutativgesetz in der Gruppe gilt. Und das Beispiel Nummer 1 ist natürlich, dass Z zusammen mit der Addition ist eine Abelsche Gruppe. Das Beispiel Nummer 2 ist natürlich, dass auch die reellen Zahlen zusammen mit der Addition sind natürlich ebenfalls eine Abelsche Gruppe. Aus genau dem gleichen Argument. Eine erste Gefahr von Verwirrung, und deswegen habe ich hier so ein abstraktes Zeichen Sternchen hergenommen, ist, dass auch manchmal man Gruppen hat, wo hier ein Malpunkt steht. Zum Beispiel, wenn ich die reellen Zahlen hernehme und die 0 rausnehme und als Verknüpfung die Multiplikation hernehme, dann ist auch eine Abelsche Gruppe. Muss man jetzt vielleicht mal einen ganz kurzen Augenblick drüber nachdenken. Zunächst einmal Multiplikation von zwei reellen Zahlen, die nicht gerade die 0 sind. Da kommt auch nicht wieder 0 raus. Und das ist wichtig, denn die Verknüpfung geht von der Gruppe, kreuzt die Gruppe, wieder in die Gruppe selbst. Die darf nicht in eine größere Menge reingehen. Also wenn da 0 rauskommen würde, wäre ich bereits an der ersten Zeile bei der Überprüfung der Axiome gescheitert. Also die 0 habe ich jetzt rausgenommen. Hier zum Henker, was ist denn jetzt eigentlich mein neutrales Element in der Gruppe, wenn ich behaupte, dass das eine Gruppe ist? Ja? Die 1. Also das neutrale Element ist die 1. Und was ist die Inversionsabbildung? I. Das Reziproke, der Kehrwert. Genau. Eigentlich sollte mich sozusagen vielleicht dazu schreiben, was das neutrale Element ist und was eigentlich die Inversionsabbildung ist. Das heißt, manchmal würde man an der Stelle lesen, dass die reellen Zahlen ohne die 0 zusammen mit der Verknüpfung mal zusammen mit dem neutralen Element und zusammen mit der Abbildung x geht auf 1 durch x, die Inversionsabbildung ist eine Gruppe. Aber wir werden irgendwie bald sehen, dass wenn es irgendwie eine Gruppe sein soll, dann kann es nur ein neutrales Element geben und dann kann es auch nur eine Inversionsabbildung geben. Das heißt, in der Notation ist bei mir immer eine Gruppe, eine Menge und das Verknüpfungs, die Verknüpfungsoperation. Und diese beiden Sachen, die implizit natürlich auch noch ganz wichtig in der Gruppe dazugehören, das neutrale Element und wie sieht die Inversionsabbildung aus, die werde ich normalerweise in der Notation nicht dazu schreiben. So, jetzt sind da mehrere Fragen. Ja? Nochmal bitte. Die Verknüpfungsoperation ist mal. Da hinten noch? Naja, sonst habe ich hier an der Stelle ein Problem. Da vorne habe ich noch eine Frage zurückgestellt. Hat sie inzwischen? Gut. Was will ich jetzt als nächstes tun? Ich will ein längeres Beispiel von sozusagen der Gruppe hernehmen, die vielleicht nicht so ganz so geläufig ist, die nicht so, wo die Verknüpfung nicht so ein Rechnen ist wie Plus oder Mal und die später uns noch oft begegnen wird. Und diese Gruppe als die symmetrische Gruppe. Was ist die symmetrische Gruppe? Also ich nehme mal erstmal M, eine beliebige Menge. Das heißt, beliebig schreibe ich hier mal zur Betonung dazu, dass ich nicht verlange, dass M irgendwie eine Struktur hat. Das können Äpfel, Pferde, Birnen sein, das müssen nicht die reellen Zahlen oder sonst irgendwas sein. Und ich betrachte jetzt eine neue Menge, nämlich die Menge aller Abbildungen von dieser Menge M nach sich selbst mit der Eigenschaft, dass die Abbildung bijektiv ist. Bijektiv heißt injektiv und surjektiv, das heißt, zu jedem Element in der Menge wird wieder ein neues Element in der Menge zugeordnet. Das heißt, ein Beispiel, das ich gleich noch gebrauchen werde. Beispiel, also wenn die Menge M aus den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 besteht, dann ist so eine bijektive Abbildung die Vorschrift, die der 1, die 3, der 2, die die 1, der 3, die 2, der 4, die 4, der 5, die 6 und der 6, die 5 zuordnet. Und das habe ich jetzt so ein bisschen, da gehören jeweils Pfeile hin. Also die Abbildung F, die geht von der Menge auf sich selber, die habe ich jetzt mal sozusagen aus Platzspargründen, habe ich die Elemente mal untereinander geschrieben, statt von links nach rechts, wie man die Abbildung sonst irgendwie hinschreibt. Die geht von der Menge M in die Menge selber und die ist bijektiv, die ist surjektiv. Jedes Element wird erwischt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wird erwischt und jedes Element wird nur von einem Element erwischt. Die ordnet also jedem Element hier genau ein Element dazu. Das ist eine bijektive Abbildung und die Menge aller solchen möglichen bijektiven Abbildungen, die nenne ich S wie symmetrische Gruppe und als Index kriegt sie die Menge, auf die ich die bijektiven Abbildungen loslassen kann, ist eine Gruppe. Behaupte ich. Naja, das ist eine Behauptung. Um die Behauptung irgendwie mal überhaupt anfangen zu können, muss ich erstmal sagen, was die Verkettungsabbildung ist. Was die Verknüpfungsabbildung ist. Und mit diesem Versprecher habe ich sozusagen die Spannung bereits vollständig hergegeben. Mit der Hintereinander-Ausführung. Die Hintereinander-Ausführung als Verknüpfung. Aha. Was muss ich also tun? Also zunächst mal, was steht hier? Wenn ich eine bijektive Abbildung habe und noch eine zweite bijektive Abbildung von M nach M, dann kann ich die sicherlich hintereinander ausführen und kriege wieder eine Abbildung von M nach M. Das ist ein guter Kandidat, so eine Verknüpfung zu sein. Es geht dann, ich habe ein Element hier rausgenommen, noch ein Element und als Verwurstung wieder ein Element, naja, zumindest mal eine Abbildung von M nach M bekommen. Da muss ich Gedanken machen, dass die Hintereinander-Ausführung von zwei bijektiven Abbildungen wieder bijektiv ist. Also, ich rechne den Teil tatsächlich mal vor. Also, das ist wirklich eine Abbildung von SM kreuz SM nach SM. war denn daran jetzt witzig? Ach so. denn die Verkettung bijektiver Abbildungen ist wieder bijektiv. Und auch dafür gebe ich jetzt in dem sozusagen dem Anfangsprozess des Verdauens, was eigentlich eine Gruppe ist, mache ich mal hier ganz langsam. Also sei jetzt F und G bijektiv und ich muss zeigen, zu zeigen ist also, dass G-Kreis F, die Verkettung, surjektiv ist und gleich werde ich noch zeigen, dass es injektiv ist. Aha. Das heißt, surjektiv heißt, ich muss jedes Element mit der Verkettungsabbildung mal erwischen. Das heißt, sei X, nenne es Z, ein Element in der Menge her. Und ich muss jetzt zeigen, dass es ein Element in der Menge gibt, sodass die Verkettung dieses zu findende Element auf das Z abbildet. Aha, was mache ich denn dann? Das Beste ist immer in solchen Situationen die Voraussetzungen zu verwenden. Das G ist bijektiv, also insbesondere ist das G surjektiv. Das heißt, da das G surjektiv ist, und das ist ja schließlich das, was als zweites kommt, weiß ich, G surjektiv impliziert, dass es ein Element Y in M gibt mit der Eigenschaft, dass G von Y gleich Z ist. Das ist genau die Definition der Surjektivität von G hingeschrieben. Und ich weiß auch, dass F surjektiv ist. Das heißt, dieses Y hier in M, das ist ein beliebiges Element in M, aber F ist surjektiv, das heißt, jedes beliebige Element wird von F abgeschossen. Das heißt, das impliziert, es gibt ein X in M mit der Eigenschaft, dass F von X gleich Y ist. So, und jetzt habe ich meinen heißen Kandidaten gefunden, mit dem ich mein Z unter der Verkettungsabbildung abschießen kann. Das heißt, ich rechne einfach nach, was ist die Verkettungsabbildung losgelassen auf X? Per Definition der Verkettungsabbildung ist es einfach G von F von X. Naja, F von X ist Y, also steht hier G von Y und G von Y ist Z und also habe ich Z mit der Verkettungsabbildung abgeschossen. Weil es so schön war, machen wir das nochmal. Zu zeigen ist auch noch, dass G-Kreis F injektiv ist. Ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber es folgt es ist irgendwie so das gleiche Prozedere. Was heißt injektiv? Was heißt injektiv? Das heißt, seien x1 und x2 zwei Elemente in der Menge mit der Eigenschaft, dass G-Kreis F, die Verkettung losgelassen auf x1, das gleiche gibt wie die Verkettungsabbildung losgelassen auf x2. Ja, bitte?
Sie haben geschrieben, dass die verkettungsabbildliche Abbildung wieder bijektiv ist.
Ja.
Dann haben Sie geschrieben, ich soll zeigen, dass die Verkettung surjektiv ist. Aber es schließt sich daraus, m muss doch gleich m sein, damit sie bijektiv sind. Aber damit sie surjektiv sind, muss doch m größer m sein. Also kann sie gleichzeitig surjektiv und. Also
surjektiv muss man sozusagen als größer gleich mit vielen Anführungszeichen sich denken. Also damit die Abbildung surjektiv sein kann, muss sie mindestens so groß, aber kann gleich groß sein. In der Tat, sie ist gleich groß. Also von wirklich gleich groß können wir nur reden, und das, wenn die Mengen wirklich endliche Mächtigkeit haben. Also wenn das M eine endliche Menge ist, und wir werden uns gleich auf den Fall einschränken. Ansonsten ist es von gleich groß zu reden so ein bisschen gefährlich, aber Ja, die Mengen sind gleich groß, gleich mächtig, wie hier in dem Beispiel. Ich führe mal das Prozedere hier noch durch. Also wir haben x1 und x2 in M mit der Eigenschaft, dass die Bilder der Verkettungsabbildung gleich sind. Injektiv heißt, wir müssen eigentlich in Wirklichkeit zeigen, dass x1 gleich x2 ist. Naja, was steht hier? Hier steht, dass g von f von x1 gleich g von f von x2 ist. Hier haben wir also zwei Elemente. Das hier innen drin lese ich einfach mal als ein Element und gucke mir nicht genau an, wie ich das produziert habe. Das ist ein Element und das ist ein Element, deren G-Bilder gleich sind. Jetzt wissen wir aber, dass G injektiv ist. Dass G injektiv ist, bedeutet, wenn die zwei G-Bilder von den Elementen gleich sind, dann sind die Elemente gleich. Das heißt f von x1 gleich f von x2. Juhu, das ist gut. Wir wissen nämlich jetzt, dass weil f injektiv ist, wenn die Bilder von zwei Elementen gleich sind, sind die beiden Elemente gleich. Also x1 ist gleich x2. Und wenn man hier anfängt und da rauskommt, das ist genau das, was wir zeigen müssen, damit die Verkettung injektiv ist. Damit die Art von Schlüssen sorgfältig verdaut werden, stehen davon auch ein paar auf dem Übungsblatt. Ja? Es gibt es einfach synonym mit, es existiert ein. Könnte ich so schreiben, wenn ich wollte. Aha, ich habe da oben behauptet, dass SM, diese symmetrische Sadomaso-Gruppe, eine Gruppe ist. Also bisher habe ich nur immerhin schon mal gezeigt, dass die Hintereinanderausführung eine Verknüpfung ist. Also sozusagen die allererste Zeile, die da oben steht bei den Gruppenaxiomen, noch bevor ich anfange zur A zu kommen, die enthält möglicherweise schon einiges an Arbeit, die man sozusagen nicht vergessen sollte, aber die Zeile A, das Nachprüfen des Axioms A, das enthält jetzt in diesem speziellen Fall ganz wenig Arbeit. Warum? Warum dauert das Nachprüfen des Axioms in dem Zustand der Vorlesung noch 3 Sekunden, wenn überhaupt? Genau, es steht hier. So, dann müssen wir gucken, als nächstes müssen wir zeigen, es gibt ein neutrales Element. Hat jemand einen Kandidaten für ein neutrales Element? Irgendeine Abbildung, wenn ich mit der verknüpfe, dann passiert überhaupt nichts. Ah, ist ein bisschen unsauber. Noch ein Versuch? Na, die Abbildung wird es nicht tun als neutrales Element. Die tut ja was. Die wird dieser Eigenschaft nicht genügen. Noch ein Versuch? Na, Vorsicht, invertieren wollen wir noch gar nicht. Wir sind noch einen Schritt vorne dran. Wir sind erstmal, es gibt ein neutrales Element. Wir suchen eine Abbildung, die, wenn ich sie hinter einer... Wenn ich erst eine beliebige mache und dann die, dann kommt genau die beliebige raus. Welche Abbildung ist das? Ah, es ist. Ah, da hinten? Die Identität. Die Identität. Ich nehme mein Element, gucke es mir lange an und sage, auf dich will ich dich auch wieder abbilden. Also die Identität ist eine Abbildung von der Menge in sich selber. Die nimmt zu jedem beliebigen Element x, schickt dir dieses Element ganz spannend auf x. Das ist die Identitätsabbildung und natürlich erfüllt die Eigenschaft, dass für eine beliebige Abbildung f die bijektiv ist von der Menge in sich selber, gilt, dass wenn ich erst die Abbildung mache und dann nichts mehr tue, dann ist es das Gleiche, wie wenn ich nur die Abbildung anwende. Und in dem nächsten Schritt muss ich zeigen, dass es eine inverse Abbildung gibt. Jetzt kann ich verwenden, was schon ab und zu in den Antworten angeklungen ist. Ich muss eine Abbildung suchen, die mir das, was ich ursprünglich getan habe, wieder rückgängig macht. Also zu jeder Abbildung muss ich eine Abbildung suchen, die das, was die Abbildung tut, wieder rückgängig macht, sodass also als Verkettung davon die Identitätsabbildung rauskommt. Ja, und da ist irgendwie ein Kandidat dafür. Also wenn das hier meine Abbildung ist, wenn ich zunächst die 1 auf die 3 geschickt habe und will danach eine Abbildung anführen, sodass danach die Identität rauskommt, dann muss ich doch dann die 3 am besten wieder auf die 1 schicken und die 1 wieder auf die 2 schicken und die 2 wieder auf die 3 schicken und so weiter, sprich alle Pfeile umdrehen. Formal gesprochen heißt es, F-Bijektiv bedeutet, dass es für alle Z in der Menge M gibt es ein Element in M, existiert ein X in M mit der Eigenschaft F von X gleich Z. Das war die Surjektivität. Und dieses X ist eindeutig. X ist eindeutig. Denn wenn es ein zweites solches gäbe, würde es eben gerade der Injektivität widersprechen. Aha, und dann setze ich einfach das, was die üblicherweise Umkehrabbildung ist, habe ich einfach nur in den Begriffen hier formuliert. Der Begriff der Umkehrabbildung ist der absolut bekannte. Der schickt jedes Element, das ich jetzt mal aus didaktischen Gründen, weil ich hier halt Z genommen habe, Z her, das bildet er auf dieses eindeutige Element X ab. Es ist eindeutig, das heißt, es ist wirklich eine Abbildung. Das hier impliziert, dass das eine Abbildung ist. Wenn ich hier eine Vieldeutigkeit hätte, dann wäre es keine Abbildung, denn Abbildung ordnet jedem Element in der Menge ein Bild zu. Ich will nicht einem Element 5 Bilder zuordnen. Also, das kriegt natürlich die vermutlich allen bekannte und übliche Bezeichnung f hoch minus 1 von z. Aber die Tatsache, dass dieses f hoch minus 1 einen Sinn hat hier, dass es eine Umkehrabbildung ist, ist Konsequenz der Bijektivität. Naja, dieses x ist eindeutig. Jetzt habe ich meinen Kandidaten für so eine Abbildung hingeschrieben, das f hoch minus 1. Und jetzt muss ich natürlich noch das Axiom nachprüfen. Was muss ich also prüfen? Ich muss prüfen, sei f beliebig, also sowas, dann gilt f hoch minus 1, Kreis f, ist die Identität. Naja, was ist f hoch minus 1 von f von x? Naja, das ist f hoch minus 1 von f von x. F von x war z und f hoch minus 1 von z war wieder x. Das ist nichts anderes als die Identität angewandt auf x. Und wenn für alle x in meiner Menge gilt, dass zwei Abbildungen auf so ein Element losgelassen das gleiche Ergebnis produzieren, dann müssen die Abbildungen gleich gewesen sein. Das heißt, f hoch minus 1 Kreis f ist die gleiche Abbildung wie die Identitätsabbildung. Denn mit jedem Element machen die beiden Abbildungen das Gleiche. Gleicher können Abbildungen nicht sein. Ich habe sozusagen, ja gut, dann reden wir jetzt mal gerade drüber. Manchmal sagt man, es gibt eins, aber es a priori heißt, es gibt mindestens eins. Und es gibt ein weiteres Zeichen, das heißt, da macht man unten dran ein Ausrufezeichen oder äquivalent, man macht unten drunter eine 1 und suggeriert damit, es existiert genau ein x in m mit der Eigenschaft. Das heißt, die beiden Aussagen hier, es gibt 1 und dieses Ding ist eindeutig, die kann man mit diesem Kurzzeichen, es existiert 1, es existiert genau 1, zusammenfassen. Ist eine weitere Abkürzung, die ich jetzt so nebenbei mal eingeführt habe. Gut. Okay, damit behaupte ich, dass wir nachgewiesen haben, dass das SM eine Gruppe ist. Und ich werde jetzt einen Augenblick wischen, derweil können alle mal erstens mal darüber meditieren und zweitens noch über die Nebenfrage meditieren, ob diese Gruppe denn eine abelsche Gruppe, eine kommutative Gruppe ist. So, bevor ich wirklich zur Antwort auf meine Meditationsfrage kommutativ komme, noch ein paar Schreibweisen. Also wenn die Menge M unendlich ist, dann ist die Menge aller möglichen Arten, wie ich das Ding bijektiv auf sich selbst abbilden kann, so dermaßen riesig, dass man meistens überhaupt nicht, überhaupt nichts mehr sagen kann. Also der Fall, der uns am meisten interessieren wird, ist der, dass die Menge M tatsächlich endlich ist. Also wenn M endlich ist, dann ist es egal, ob die Menge aus Äpfel, Pferden und Birnen besteht oder aus den Zahlen 1, 2, 3. Es kommt nur auf die Mächtigkeit an. Und das heißt, wir schreiben einfach Sn statt S groß M, wobei M, wobei klein n, die natürliche Zahl, die Mächtigkeit der Menge ist. Okay, kann ich probieren. Weiterer Teil der Schreibweise ist, die meistens werde ich Sn in diesem Fall nehme ich meistens die Menge aus n Elementen, die mir als erstes einfällt, zumeist implizit. Also das heißt, ich werde es nicht mehr extra dazu sagen, besteht die Menge wirklich aus den Zahlen 1, 2, 3 und so weiter bis klein n, bis zur Mächtigkeit. Und ja, was macht so eine bijektive Abbildung? Die vertauscht irgendwie die Elemente. Das, was früher 1 hieß, heißt jetzt 3. Das, was früher 2 hieß, heißt jetzt 1. Vertauschen, permutieren sind Synonyme. Das heißt, Elemente von Sn werden auch Permutationen genannt. Und ja, jetzt, wie notiere ich die Elemente geschickt? Also Notation von Permutation. Da drüben habe ich das schon ungefähr angefangen. Das heißt, eine Art, die Elemente zu notieren, die geschickt ist, aber nicht sehr geschickt, ich führe gleich noch eine zweite ein, ist, ich notiere die Elemente der Menge oben und notiere die Bilder unten drunter. Das heißt, weil ich die ganze nicht konsequent Lust haben werde, so viele kleine Matrix-Abbildungspfeilchen zu machen, notiere ich das in sowas und mache auch noch Klammern drum und schreibe F ist gleich. Das sieht aus wie eine Matrix. Für diejenigen, die eine Matrix schon mal gesehen haben, was wahrscheinlich die meisten sein werden. Also zu dem Zeitpunkt weiß ich überhaupt nicht, was eine Matrix ist. Und schon gar nicht weiß ich, wie man Matrizen multipliziert. Das Ding sieht aus wie eine Matrix, ist aber keins. Das ist einfach eine Kurzschreibweise für eine Permutation. Und was bedeutet die Notation? Das heißt, ich schreibe, wenn ich die Abbildung F, da schreibe ich einfach in die oberste Zeile die Elemente meiner Menge, wie ich gesagt habe, typischerweise 1 bis n. Und in die unterste Zeile, naja, hier steht das Bild von 1, f von 1, hier steht f von 2 und so weiter. Und hier schließlich steht f von n. Gut. Das ist, glaube ich, sozusagen einleuchtend genug. Aber zum Rechnen ist sozusagen einfach, das Ding ist einfach zu groß. Wenn ich das einfach jedes Mal das Ganze hinschreiben will, ist das ein bisschen zu groß. Und deswegen kann man das Ganze noch kürzer schreiben und kann das die sogenannte Zykelschreibweise oh. woher der Begriff Zykl, Zyklus kommt, wird gleich ersichtlich. Na, ich nehme mal einfach irgendein Element der Menge hin, her, das ich noch nicht angeguckt habe. Typischerweise fange ich bei der 1 an. Guck mir an, worauf die 1 abgebildet wird. Aha, ich mache es an dem Beispiel erstmal. Die 1 wird auf die 3 abgebildet und das schreibe ich als nächstes Element hinten dran. Jetzt gucke ich, wo die 3 abgebildet wird. Die 3 wird als nächstes auf die 2 abgebildet. Die 2 wird wiederum auf die 1 abgebildet. Und bevor ich jetzt hier die 1 nochmal hinschreibe und mit dem ganzen Spaß überhaupt nicht fertig werde, mache ich hier einfach die Klammer zu. Das ist eine sehr kurze Notation und bedeutet, dass die 1 wird unter f auf die 3 abgebildet, die 3 wird unter f auf die 1 die 3 wird auf die 2 abgebildet und dann schließt sich der Kreis, dann schließt sich der Zyklus. Das letzte Element wird unter f auf das erste abgebildet. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig, denn ich habe irgendwie ein paar Elemente noch weggelassen. Also jetzt nehme ich irgendwas her, was ich noch nicht betrachtet habe. Zum Beispiel die 4. Aha, die 4 wird auf sich selbst abgebildet. Bin ich besonders schnell fertig, mache ich gleich die Klammer zu, bedeutet die 4 wird auf sich selbst abgebildet. Und schließlich habe ich die 5 und die 6 noch nicht betrachtet. Die 5 wird auf die 6, die 6 wird auf die 5 abgebildet. Das heißt, unter Weglassen aller kritzelnden Pfeile ist das die Kurzschreibweise hierfür. Und wenn ich es noch kürzer machen will, dann lasse ich sogar eventuell diejenigen weg, bei denen sozusagen die Klammer sofort auf und zu geht, weil ich mir das auch irgendwie schenken kann. Wäre gut, wenn sozusagen dieses elektronische Musikgerät bald aus wäre. Warum ich eine so kurze Schreibweise eingeführt habe und wie man damit geschickt rechnet, werden wir gleich in einem Beispiel sehen. So, jetzt, wie sehen eigentlich diese Gruppen aus? Beispiele für, ja, fangen wir mal ganz unten an, für die symmetrischen Gruppen. N gleich 1, ein einziges Element. Was kann ich mit dem Element tun? Ich muss es irgendwohin abbilden. Ich kann es nur auf sich selbst abbilden, ich habe sonst keine Wahl. Die S1 besteht nur aus der Identität. Eine sehr kleine Gruppe, das ist die sogenannte triviale Gruppe. Die triviale Gruppe taucht immer mal wieder auf, man braucht sie sozusagen für das kleinste Beispiel von allem. Die Identität muss natürlich drin sein, es gibt ja schließlich ein neutrales Element, sagt eines meiner Gruppenaxiome, also kleiner kann die Gruppe nicht sein, das ist das Beispiel für die kleinste Gruppe. N gleich 2. Die S2, na, die Identität hatten wir schon, die ist immer drin. Jetzt habe ich zwei Elemente, die kann ich entweder jedes auf sich abbilden oder ich kann sie miteinander vertauschen. Aha, wenn ich die Elemente mit 1, 2 benenne, die Notation, dann ist die Vertauschung in der kurzen Notation, die ich gerade eben eingeführt habe, 1 und 2 hintereinander in eine Klammer geschrieben. Nochmal zur Erinnerung, das bedeutet, die 1 wird auf die 2 abgebildet. Und die 2 wird auf die 1 wieder abgebildet. Da ist nichts, da ist kein Komma. Was zu einem Notationskonflikt führt, wenn man mal 11 oder mehr Elemente hat, dann muss man irgendwie die Abstände zwischen den Zahlen machen. Aber mit 11 oder mehr Elementen hantieren wir nicht und insofern ist diese sehr beliebte Zykl-Kurzschreibweise eigentlich relativ unkritisch, was so Missverständnisse angeht. Aha, was mache ich jetzt mit der S2? Das ist eine Gruppe. Und wie man eine Gruppe auch angeben kann, ist mit per Verknüpfungstafel. Das heißt, Verknüpfungstafel ist, ich schreibe mir die Elemente der Gruppe horizontal und vertikal irgendwo hin. Also hier die Identität und den Zykl 1, 2 und hier das Ganze nochmal. Und hier üblicherweise schreibe ich in die Ecke, was ich überhaupt für eine Verknüpfung mache. Und ja, jetzt ist sozusagen eine Konvention, muss man sich hier noch überlegen. Hier steht, der verknüpft mit dem. Also hier steht die Identität verknüpft mit der Identität. Hier steht die Identität verknüpft mit 1, 2. Das ist die 1, 2. Hier steht die 1, 2 verknüpft mit der Identität. Denn wenn ich irgendwas mit der Identität, also das Verknüpfen mit der Identität tut gar nichts. Und hier steht 1, 2 verkettet mit 1, 2. Jetzt können wir mal, das heißt, ich vertausche die Elemente und ich vertausche sie nochmal. Das heißt, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Das ist die Identität. Das heißt, in diesen Verknüpfungstafeln lese ich das immer so, dass das links vom, sozusagen das Argument in der Spalte links vom Verknüpfungszeichen steht und das Argument hier in der Spalte rechts vom Verknüpfungszeichen. Okay. Sehr gut, sehr schön. Einen bin ich noch bereit durchzuführen. Den Fall n gleich 3. Weil ich damit ein bisschen was hantieren möchte. Was kann ich, aus welchen Elementen besteht die S3? Nun, die Identität ist wieder drin. Ich bleibe wieder bei Menge 1, 2, 3. Und was kann ich machen? Wir hatten schon hier ein ganz tolles Element, das vertauschte zwei Elemente. So ein Element, das ist so toll, das kriegt einen Namen. Das nennt man Transposition. Also, eine Transposition ist eine Permutation die genau die alle bis auf zwei Elemente von Sn festlässt und die zwei vertauscht. Jetzt wird es allmählich klar, warum sozusagen diese Zyklenschreibweise geschickt ist. In der Zyklenschreibweise, diejenigen, die festgelassen werden, da geht ja irgendwie Klammer auf, Element, Klammer zu, und dann lasse ich das einfach weg. Das heißt, die Transpositionen, die kann ich einfach, na, wen kann ich mit wem vertauschen? Bei drei Elementen kann ich den Einser mit dem Zweier vertauschen. Ich kann den Einser mit dem Dreier vertauschen und den Zweier mit dem Dreier vertauschen. Entschuldigung, ja. Und damit habe ich auch schon alle Transpositionen. Denn um Transposition herzunehmen, brauche ich zwei Elemente von dreien. Und wenn ich mir zwei Elemente aus dreien rauspicke, dann da gibt es drei Möglichkeiten für. Die stehen da. So, und was kann ich noch machen, wenn ich nicht nur zwei Elemente vertausche? Dann muss ich irgendwie drei Elemente vertauschen. Alle drei Elemente anfassen. Das heißt, in der Zyklenschreibweise, die 1, die kann ich mal auf die 2 abbilden. Wenn ich jetzt die 2 auf die 1 abbilden würde, dann müsste ich die 3 auf sich selbst abbilden. Wo soll sie sonst hingehen? Also muss ich die 2 auf die 3 abbilden, damit ich nicht noch eine Transposition erwischt habe. Und aus Platzgründen kann dann nur noch die 3 auf die 1 gehen. Das heißt, die Permutation sieht so aus. Und eine weitere, die 1 könnte ich auch noch auf die 3 abbilden. Das heißt, die letzte Möglichkeit heißt, die 1 auf die 3, die 3 auf die 2 und die 2 auf die 1 zu schicken. Und ich behaupte, das sind alle Möglichkeiten, drei Elemente bijektiv auf sich abzubilden, was jeder auch, glaube ich, direkt überprüfen kann. Und auch dafür könnte ich jetzt die Verknüpfungstafel machen. Das wäre jetzt schon ein bisschen mehr Arbeit. Ich fange mal ein klein bisschen an und werde es mit Sicherheit nicht vollständig ausfüllen. Vollständig ausgefüllte Tabelle ist sogar im Skript. Aber den Spaß, 1, 2, 3, kann sich jeder auch mal zum Üben mit Rechnen mit diesen Permutationen selber durchführen. Also wenn ich irgendwas mit der Identität verknüpfe, dann passiert gar nichts. Also hier steht immer 1, 2 und da könnte ich einfach die Spalte abschreiben und so weiter. Ich mache das vielleicht gerade. Und vertikal hier runter könnte ich auch einfach die Spalte abschreiben. Ein bisschen spannender wird schon was passiert, wenn ich hier Elemente miteinander verknüpfe. Ich gucke mal, was in dem Eintrag hier drin steht. dann muss ich die beiden Elemente miteinander verknüpfen. Das heißt, hier steht, also hier, ich fokussiere, ich soll größer schreiben, aber im Endeffekt will ich den Eintrag hier ausrechnen. Das heißt, ich soll berechnen 1,3 verkettet mit 1,2. Was ist das? Das heißt, ich soll diese Abbildung zuerst ausführen. Dann gucke ich mal hin, worauf die 1 eigentlich abgebildet wird. Die 1 wird auf die 2 abgebildet und in dieser Transposition, in dieser Kurzschreibweise steht sie gar nicht drin. In Wirklichkeit, noch länger geschrieben, steht die 2 ja so hier. Das heißt, mit der 2 passiert anschließend nichts mehr. Also die 1 wird auf die 2 abgebildet und die Abbildung macht mit der 2 nichts mehr. Die 2 wird hier von der Abbildung auf die 1 abgebildet und von der Abbildung wird die 1 auf die 3 abgebildet. Aha. Und Überprüfung, natürlich muss es jetzt fertig sein. Es muss das Element hier sein. Wir überprüfen. Die 3 wird von der Abbildung hier nicht berührt, steht hier nicht dabei. Und die Abbildung schickt die 3 auf die 1. Ist gut so. Aha. Also steht hier an der Stelle 1, 2, 3. Wenn ich jetzt eine computeranimierte Beamer-Präsentation hätte, würde dieses Unterfenster jetzt wieder zugehen. Gut, machen wir das gleiche Spielchen ganz schnell nochmal. An der Stelle, da muss ich, warum habe ich jetzt sozusagen das schräg gegenüberliegende gewählt? Naja, weil die gleichen Elemente zu tragen kommen, 1, 2 und 1, 3, aber in einer anderen Reihenfolge. Reihenfolgenänderung ist genau das, was man für Kommutativität prüfen muss. Naja gut, jetzt geht es schnell. Die 1 wird abgebildet auf die 3 und die 3 wird von der Abbildung nicht mehr angefasst, also bleibt es dabei. Die 3 wird abgebildet auf die 1 und danach von der Abbildung auf die 2. Die 2 wird in der Abbildung nicht erfasst und hier auf die 1 abgebildet. Das ist hervorragend, also steht das da. Aha. Was lernen wir daraus? Ja, da hinten ist erstmal noch eine Frage.
Alles nachvollziehen, bis auf, wie kommt ihr auf die 1?
Wie komme ich auf was? Auf die 1?
Genau.
Die 2 wird, steht hier in der zweiten Abbildung nicht dabei, wird hier nicht erfasst, wird auf sich selbst abgebildet. Danach wird sie wird die 2 in dieser Abbildung, implizit ist immer die Schreibweise, das letzte Element in so einem Zyklus wird auf das erste abgebildet, die 2 wird also auf die 1 abgebildet. Und das habe ich auch hier wieder notiert, denn implizit, dadurch, dass ich hier die Klammer zugemacht habe, habe ich in dieser ganz kurzen Schreibweise hingeschrieben, dass die 2 wieder auf die 1 abgebildet wird. Da hinten zuerst. Es ist sozusagen ein bisschen unsauber, also ich bin nicht in der...
Was am Anfang von der ersten Klammer steht,
ja.
So ziemlich immer oder häufig, je nachdem, was drinsteht, wenn Identitäten vorkommen, ausgeschlossen. Aber dann, wenn wir jetzt diese Dreier haben, immer das Anfang und das Ende, das Entstehen.
So ziemlich immer ist mir ein bisschen zu gefährlich. Da kann man sicherlich viele, viele Rechenregeln und Vereinfachungen und so weiter machen. Ich will gar nicht so tief in das Spielchen einsteigen. Das ganze Spielchen kann jeder bei mir ab zu Beginn des nächsten Wintersemesters in der Algebra-Vorlesung noch viel mehr in diese Richtung hören. Gibt es viele lustige Sachen. Für die lineare Algebra braucht man gar nicht so viel. Wir lassen es bald irgendwie fallen. Jeder ist aber sozusagen herzlich eingeladen, da mal ein bisschen rumzuknobeln. Denn Knobeln damit macht eigentlich in gewisser Weise Spaß und Gesetzmäßigkeit in dieser Tabelle aufzusuchen, ist eigentlich ein ganz netter Spielgrund. Jetzt war erstmal noch eine Frage hier vorne. Wenn ich das sehe, ja, jetzt tun wir das mal weg, das Fenster geht sowieso zu, das war lang genug offen, gucke ich mir jetzt das an. Die 1 wird auf die 3 abgebildet, die 3 wird auf die 2 abgebildet und Teil der Konvention ist es, dass die 2 wieder auf das allererste Element vorne abgebildet wird. Die 3 wird nicht auf die 1 abgebildet, die 1... Also die 3 wird unter der Verkettungsabbildung auf die 2 abgebildet. Denn unter dem ersten Teilschritt wird sie auf die 1 und unter dem zweiten Teilschritt wird sie auf die 2 abgebildet, also wird sie in Summe auf die 2 abgebildet. Und das ist das, was hier steht. Okay. Was will ich sozusagen, jetzt versuche ich mal noch ein paar Sachen ein bisschen, na gut, schnell eine Frage noch. Nein, denn wir sind bei der S3. Wir sollen nur 3 Elemente miteinander verwursten. Nachher, am Ende der Vorlesung, gerne. Also, was sehe ich hier an der Tabelle? Hier sehe ich das in irgendwie sozusagen in 2 Einträgen, die durch Spiegelung an der Diagonale entstehen, was Verschiedenes steht. Was bedeutet das, 2 Einträge, die an der Diagonale gespiegelt sind? Na, hier steht A verkettet mit B und hier steht B verkettet mit A. Das heißt, eine Gruppe ist kommutativ genau dann, wenn sozusagen wenn die Verknüpfungstafel spiegelsymmetrisch ist bezüglich der hier eingezeichneten Diagonalen. Und insbesondere Bemerkung haben wir damit nachgerechnet, dass S1 und S2 sind kommutativ. Und ich habe gerade ein Beispiel gegeben dafür, dass S3 ist nicht kommutativ. Und ich glaube, jeder ist in der Lage, das gleiche Beispiel zu verallgemeinern, um zu sehen, dass das Sn für n größer gleich 3 keine kommutative Gruppe ist. Okay. Ich möchte sozusagen die ganze Geschichte mit Verknüpfungstafel jetzt beiseite lassen und wenigstens einen Satz noch anschreiben. Erstens, weil er nützlich ist. Zweitens, weil mal tatsächlich Satz und Beweis in der Vorlesung auftauchen sollte. Und drittens, weil es mir um das Beweisprinzip ankommt. Also, wir haben hier gerade in der S3 hatten wir ein paar Transpositionen. 1, 2 und 3. Und als Verknüpfung von 2 Transpositionen hier haben wir irgendwas bekommen, was keine Transposition mehr ist. 1, 2, 3 verwurstet nämlich wirklich alle 3 Elemente mit sich. Das heißt, wir haben irgendwas damit gekriegt, was keine Transposition ist. Diese Transpositionen sind insofern toll. Also erstens, sie sind einfach. Man muss irgendwie überhaupt nur 2 Elemente angucken. Und wenn ich sukzessive mit Transpositionen arbeite, behaupte ich, bekomme ich tatsächlich alle Permutationen. Das ist der Inhalt des Satzes. Jede Permutation in Sn, n größer gleich 2, in S1 ist es irgendwie ein bisschen Quatsch, die Aussage, lässt sich als Verkettung von Transpositionen. Positionen schreiben. Also, das ist eine Aussage über die symmetrische Gruppe in n für alle, könnte ich hier noch schreiben, für alle n größer gleich 2. Das heißt, wir müssen es auch wirklich für alle n größer gleich 2 hinschreiben und wenn irgendwas mit den natürlichen Zahlen oder den natürlichen Zahlen beginnend ab 2 indiziert ist, eine Aussage, dann schreit es danach die Aussage per vollständige Induktion. Induktion nach n zu beweisen, nach eben der indizierenden natürlichen Zahl. Was bedeutet das Beweisprinzip der vollständigen Induktion? Zunächst einmal müssen wir irgendwo anfangen. bei dem ersten Index, der uns interessiert, der Induktion Anfang, ist n gleich 2. Dann müssen wir das tatsächlich von Hand durchführen. Also die S2, alle Elemente der S2 müssen wir als Verkettung von Transpositionen hinschreiben. Na, die S2 bestand aus der Transposition 1, 2. Die ist schon eine Transposition, also müssen wir gar nicht lange verketten. Und es gibt noch ein weiteres Element in der S2, das ist die Identität. Und die Identität bekomme ich natürlich auch als Verkettung von Transpositionen. Ich verkette einfach die Transposition einmal mit sich selber, vertausche ich und wieder zurück habe ich die Identität. Also das ist die Identität. Gut. Induktionsanfang gehe ich davon aus, dass keiner ein Problem damit hat. Das heißt, das Prinzip der Induktion sagt, dass ich eine Induktionsvoraussetzung oder eine Induktionshypothese habe, nämlich, dass die Aussage sage, war für SK für alle symmetrischen Gruppen SK mit K kleiner gleich einem immer noch beliebigen N. Und schließlich ist im Induktionsschritt zu zeigen, die Aussage für die symmetrische Gruppe Sn plus 1. Okay. Was muss ich tun, um irgendwas per Induktion zu zeigen? Ich muss irgendwie das auf den Fall zurückführen, dass ich eine Permutation von eigentlich weniger als n Elementen habe. Das heißt, wir müssen da oben steht, jede Permutation, sei also f in Sn plus 1, eine Permutation. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schaffen, diese Permutation als Verkettung von Transpositionen hinzuschreiben. Nun, jetzt gibt es zwei Fälle. Der einfachste Fall ist, und an dem sieht man schon sozusagen das Element n plus 1, das kann irgendwohin abgebildet werden, aber wir könnten Glück haben, dass das Element bereits auf das Element n plus 1 abgebildet wird. Also bildlich, jetzt nehme ich wieder die nicht ganz so kurze Schreibweise, die ich erst eingeführt habe. Ich habe 1, 2, 3 und so weiter bis n und irgendwo ist n plus 1. Und n plus 1 wird tatsächlich auf n plus 1 abgebildet. Und hier vorne passiert irgendwas. Die 1 wird auf die 4, die 3 wird auf die 17. Hier passiert irgendwas. Ich weiß es nicht so genau. Aber die n plus 1 wird auf die n plus 1 abgebildet. Und das heißt, wenn ich einfach mal vergesse, meine Abbildung ist eine bijektive Abbildung von, von der Menge 1 bis n plus 1, bis 1 plus n plus 1. Aber ich kann die Abbildung f einschränken auf die Menge 1 bis n. Ich vergesse einfach, dass die Abbildung auch auf n plus 1 definiert wird. Ich betrachte sie also als Abbildung von 1 bis n nach, und jetzt habe ich Glück, aufgrund der Voraussetzung geht die Abbildung wirklich in 1 bis n. Und wenn das Element hierauf geht, dann muss auch diese Abbildung bijektiv sein. Die Abbildung ist bijektiv. Weil f bijektiv ist. Aha, das heißt, ich habe eine bijektive Abbildung von 1 bis n nach 1 bis n. Das ist ein Element von Sn, was ich hier produziert habe. Indem ich einfach vorübergehend vergessen habe, dass es das n plus erste Element gab. Das heißt, dieses Abbildung, das heißt, dieses f lässt sich schreiben als Verkettung von Transpositionen. Tau 1, Tau 2, Tau und so weiter bis Tau L, wobei Tau I eine Transposition ist, Transposition für alle i. Für jedes i ist das hier eine Transposition. Diese Abbildung ist eine Verkettung von Transpositionen. Aha. Also i ist einfach der Index, i gleich 1 bis l ist einfach der, sozusagen, jede dieser Transpositionen, jede dieser Elemente, die hier stehen, ist eine Transposition. Das ist eine Transposition, genauer gesagt, in Sn. Aber jede Transposition in Sn ist auch eine Transposition in Sn plus 1. Denn was ist eine, das ist eine Abbildung, die zwei Elemente unter den ersten n vertauscht. Ja, eine Abbildung, die zwei Elementen unter den ersten n vertauscht, ist natürlich auch eine Abbildung, die zwei Elemente unter den n plus 1 Elementen vertauscht. Wenn die die beiden miteinander vertauscht, dann vertauscht die auch zwei Elemente in der großen Menge hier. Also, was habe ich damit gemacht? Ich habe sozusagen mein Element f habe ich einfach unter Verwendung der Induktionsvoraussetzung geschrieben als ein Produkt von Transpositionen. Ja, jetzt habe ich a priori gesagt, dass die Einschränkung ein Produkt von Transpositionen ist. Aber was macht denn dieses Element hier mit dem Element n plus 1? Naja, die Dinger waren doch eigentlich alle in Sn. Keiner davon macht irgendwas mit n plus 1. Also macht auch die Verkettung nichts mit n plus 1. Also schickt auch dieses Element n plus 1 auf n plus 1. Also tau i von n plus 1 ist n plus 1. Denn die Dinger sind eigentlich Transpositionen in Sn. Und deswegen schickt auch die Verkettung n plus 1 auf n plus 1. Und daraus folgt, dass auch die gesamte Abbildung f sich schreiben lässt als tau 1 verkettet und so weiter bis tau l. Jetzt brauche ich noch ein klein bisschen Platz. Das habe ich hier. Ich hoffe sozusagen, der erste Fall ist jetzt verstanden. Ich habe eine Annahme gemacht. Falls fn plus 1 gleich n plus 1 ist, falls mein Element das letzte festlässt, dann habe ich es mit der Induktionsvoraussetzung als Produkt von Transpositionen geschrieben. Und was, wenn nicht? Falls f von n plus 1 gleich k nicht gerade n plus 1 ist, was mache ich denn dann? Was könnte ich dann machen? Das habe ich so lange um den ersten Fall rum argumentiert. Der ist doch vielleicht wertvoll. Na, ich will es doch nur irgendwie als Verkettung von Transpositionen schreiben, mein Element. Ja? Absolut richtig. Also, wenn f von n plus 1 k ist, das Bild von n plus 1 k ist, nehme ich einfach mal seit tau die Transposition, die k auf n plus 1 schickt. Das ist jetzt wieder diese Kurzzykelschreibweise. Das also, diese Abbildung schickt k auf n plus 1 und n plus 1 auf k und macht sonst nichts. Dann ist, was passiert, wenn ich f mit, wenn ich zuerst f anwende und dann tau anwende, was passiert mit dieser Abbildung? Oder was macht diese Abbildung mit n plus 1? Diese Abbildung schickt f schickt n plus 1 nach k und die Transposition schickt k wieder nach n plus 1. Also die Verkettung schickt n plus 1 nach n plus 1. Bingo! Nach dem ersten Fall nach dem ersten Fall heißt das, dass ich zwar noch nicht F a priori als Verkettung von Transpositionen schreiben kann, aber diese Verkettungsabbildung, die fällt genau in den Kontext von dem ersten Fall, die kann ich schreiben als Produkt von Transpositionen Tau 1 verkettet mit Tau 2 verkettet mit Tau L. Und all diese Dinge sind natürlich Tau I Transpositionen. Aha, warum ist das gut? Jetzt in Anführungszeichen, wenn die beiden Abbildungen gleich sind, dann ist auch Tau verkettet mit der Abbildung gleich Tau verkettet mit der Abbildung. Ich schreibe das ausführlich aus und bin in kürzester Zeit am Ziel. Denn was ist denn, hier kann ich nach dem Assoziativgesetz, es ist natürlich Tau verkettet mit Tau verkettet mit F. Was ist eine Transposition mit sich selbst verkettet? Das ist vertauschen und nochmal vertauschen. Das ist die Identität verkettet mit F. Also es ist F. Also lesen wir nochmal die gesamte Gleichungskette von vorne bis hinten. Ich habe geschrieben F als Verkettung von Transpositionen. Und das war genau das, was ich eigentlich zeigen sollte. Und zur Übung gebe ich einfach mal ein Beispiel. Ich gebe einfach mal zum Verdauen des Prinzips, das hier steht, 1, 3, 2, 5, 4 ist sicherlich ein Element von der S5. Und zum Nachvollziehen dessen, was hier eigentlich passiert, kann jeder mal versuchen, dieses Element als Produkt von Transpositionen. Transpositionen zu schreiben. Das, was dabei zu tun ist, das Ergebnis des Prozesses wird nicht unbedingt eindeutig sein, aber ich hoffe, jeder ist in der Lage, den Beweis so weit nachzuvollziehen, dass er dieses konkrete Problem lösen kann. Danke für die Aufmerksamkeit.